Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Früher traf Franz Beckenbauer vom Weißbierglas die Torwand. Heute versenkt Erling Haaland drei aufeinander gestapelte Bälle im Video. Ein herrlicher Spaß, aber Haaland kann es auch in der realen Welt. Zwei Tore erzielte er bei seinem Comeback. Der BVB siegte mit 3:1 gegen die Mainzer und grüßt vorläufig als Tabellenführer. Geht da was? In Sachen Titelkampf, das wird uns beschäftigen. Und das sind unsere Themen. Die brisante Rückkehr verlief erfolgreich für Freddy Bobic und die Hertha. Der 2:1 Erfolg in Frankfurt bei seinem früheren Arbeitgeber lässt die Berliner und auch ihren Trainer Pal Dardai durchatmen, vorläufig jedenfalls. Das neue Schalke, und er ist das Gesicht. Simon Terodde verpasste zwar in Hannover den alleinigen Torrekord, trifft aber ansonsten ohne Ende und soll Schalke zum Aufstieg schießen. Und die Reifeprüfung. Bayer Leverkusen fordert die Bayern. Die ganz große Bühne für das Top-Talent Florian Wirtz, der eine rasante Entwicklung genommen hat. Bayer setzt auch heute auf ihn. Vergangene Saison unterlagen die Leverkusener den Bayern in letzter Sekunde, erholten sich davon lange nicht. Das soll sich heute ändern. Die Werkself bekommt eine neue Chance. Über das Spitzenspiel werden wir reden, über vieles andere mehr in und mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didier Hamann sagt, gut, dass wir Erling Haaland in der Bundesliga Woche für Woche bewundern dürfen. Schönen guten Morgen, lieber Didi. Herzlich willkommen auch an Thomas Wagner, unseren Kollegen von RTL, Moderator, Interviewer dort unter anderem in der Europa League. Und von dort kennt er auch Gerardo Seoane. Und Thomas glaubt, Seoane hat Bayer auf ein neues Level gehoben. Und der Sportdirektor von Schalke ist bei uns zu Gast. Ruven Schröder, er managte dort einen totalen Umbruch. Und wörtliches Zitat, für Schalke ließ ich sogar meine Frau im Restaurant sitzen. Mensch, hat sie Ihnen das denn verziehen?
Hat sie. Obwohl es schon Situationen dann auch gab, wo sie dann noch ein bisschen stinkiger war. Das war schon so. Aber sie weiß ja, Transferzeit ist was ganz Besonderes. Und manchmal kann man dann auch nicht sagen, so ich rufe dann zurück. Das sind so Momente, da musst du die Chance ergreifen. Gerade wenn du einen mehrfach erreichen möchtest oder auch andersrum, dass du was klären willst, dann musst du dran gehen. Dann weiß die Frau aber auch, ja, sieh mal zu, dass du wiederkommst. Nicht schon wieder wichtig. Das ist mir der häufigste Satz. Nicht schon wieder wichtig, doch ist es wichtig. Ich glaube, die Partnerin muss schon wissen, was man da macht. Aber wie gesagt, manchmal ist es nicht familienfreundlich sozusagen.
Ist es jetzt ein bisschen ruhiger im Moment für Sie?
Nein, es ist deutlich ruhiger. Gar keine Frage. Jetzt geht es auch so ein bisschen für mich mal in die nähere Analyse. Jetzt bin ich auch von der Geschäftsstelle umgezogen ins Profileistungszentrum. Nochmal näher zum Trainer, zum Staff, zum Teammanagement. Ich glaube, es ist wichtig, da nochmal deutlich mehr Training aufzuschauen, was einem auch Spaß macht, auch wie gesagt, die Jungs auf dem Feld zu sehen, auch die Inhalte dann zu sehen. Und auch U19, U23. Also das kommt jetzt so ein bisschen, das macht dann einfach auch sehr, sehr viel Spaß. War vorher nicht möglich in der Transferphase. Aber das sind jetzt die Momente, die genießt man jetzt. Jetzt bist du wirklich im Fluss mit drin, auch in der Woche, in der Vorbereitung mit der Mannschaft, dann rund ums Team. Ja, und wenn es dann sportlich dann auch dann läuft, dann macht es natürlich dann auch mehr Spaß.
So ist es ja auch im Moment. Sie sind auf dem Relegationsplatz. Wir werden uns ausführlich über Schalke unterhalten. Und der Vergleich liegt natürlich nahe. Terodde, über den wir schon gesprochen haben, der Mann, der in der zweiten Liga alles kaputt schießt sozusagen. Und Erling Haaland, der sein Comeback gefeiert hat. Gibt es da auf anderem Niveau natürlich aber Parallelen?
Ja, auf alle Fälle. Also es ist Terodde, ähnlich wie Haaland, wenn sie spielen, treffen sie. Also es gibt ja wenige Spieler, deswegen verdienen die Jungs das meiste Geld, die den Ball ins Tor schießen. Tore zu verhindern ist relativ einfach, wobei es gegen die beiden natürlich auch nicht einfach ist. Und das Schwerste ist im Fußball, Tore vorzubereiten und Tore zu schießen. Und was Haaland gestern wieder gezeigt hat, nach drei oder vier Wochen, wo er nicht gespielt hat, da war eine Szene nach 20, 25 Minuten, wo sie eine Ecke verteidigt haben. Und da wurde der Ball geklärt und wurde dann zum gegnerischen Torwart zurückgespielt. Dann ist er die komplette Länge des Platzes, 80 Meter gesprintet, glaube ich, um auch den Fans und dem Trainer zu zeigen, der Muskel ist gut, es läuft ja nämlich nur nicht runter. Ja, ich muss Tore schießen und wie er die Tore dann auch wieder macht. Das Spiel entscheidet in der letzten Minute. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass man nach so einer Verletzungspause dann gleich wieder so funktioniert. Und er ist einfach ein Phänomen.
Erstaunt er dich auch jedes Mal aufs Neue, Thomas?
Ja, vor allen Dingen habe ich das Gefühl, er wird tatsächlich immer noch besser, was auf dem Niveau nicht einfach ist. Er hatte ja manchmal so 4, 5 Spiele, da hast du ihn dann gar nicht gesehen. Das ist, glaube ich, weniger geworden. Dann, was Didi sagt, er reißt ja auch ein Publikum mit. Und am Anfang hast du immer gedacht, er kommt über Schnelligkeit, über die Wiese. Jetzt spielt ja Dortmund auch oft gegen dicht massierte Abwehrreihen. Ich finde, er wird da immer besser. Er arbeitet am Kopfballspiel. Also er ist jetzt für mich schon unter den 5 besten Stürmern auf der Welt und ich denke, das geht noch weiter nach oben.
Mm. Zieht er die Dortmunder so sehr, dass sie tatsächlich ein ernsthafter Titelkandidat sein können?
Das wünscht man sich einfach, dass Dortmund damit einsteigt. Und ich glaube, Haaland erhöht die Chancen, dass du da oben dran bleibst. Wenn man das einfach sieht, dass du auch in der Spielvorbereitung, natürlich wenn Haaland auf dem Feld steht, weißt du als Gegner, du, da musst du wirklich nicht nur aufpassen, sondern nicht nur einen, sondern auch mehrere in den Defensivverbund, dass du ihn stoppst. Und von daher ist eigentlich vollkommen klar, dass mit Haaland die Chancen deutlich höher sind. Auch die Thematik, dass er in der Bundesliga geblieben ist und bleibt, hoffentlich noch länger, ist einfach, wie man sieht, wie er den Fußball lebt, wie er auf dem Feld jeden Grashalm da umgräbt und auch einfach sein Spirit auch hat, wie er dann auch im Nachgang auch feiert und auch einfach sich so identifiziert mit der ganzen Thematik und was er für Tore schießt. So, das ist einfach, jedem Fußballfan macht das Spaß und dann, wie gesagt, er hoffentlich bleibt er noch länger und für Dortmund ganz, ganz eminent wichtiger Spieler.
Glauben Sie denn, dass Dortmund eine Chance hat?
Ich glaube schon, dass Dortmund einfach alles um ihn herum auch baut. Ich hoffe, dass er der alleinige derjenige ist, der es entscheiden darf, auch für seine Zukunft. Das ist ja immer das Thema, wer ist um ihn rum, der Vater, der Berater, die ihm auch was sagen, wie der nächste Schritt sein könnte. Ich glaube schon, dass er jetzt beim perfekten Standort einfach ist, um ihn rum mit einer Mannschaft kreiert. Das sind junge, kreative Spieler dabei, die ihm natürlich auch den Ball dann auch gönnen. Und er ist der Fixspieler, das ist der Stern. Und ich glaube, es ist für einen Spieler, er ist noch so jung, er hat die ganze Karriere noch so vor sich. Ich finde, es ist immer zu schnell, vielleicht den nächsten Schritt zu tun. Das kann er noch in 2 oder 3 Jahren machen. Und ich finde es elementar wichtig, weil er auch weiß, er ist in der Bundesliga ein Star. Und das ist ja auch wichtig. Und schön auch.
Das wäre woanders aber auch.
Wäre er auch, aber trotz allem hat er hier seine Schritte noch. Und ich glaube, er kann sich immer noch, was Thomas Wagner auch gesagt hat, verbessern. Mhm. Ich glaube, er ist einfach ein wichtiger Spieler für die Bundesliga.
Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, wenn er von Salzburg den Schritt nach Manchester, nach Liverpool gemacht hätte, dann weiß man natürlich nicht, ob er jetzt da wäre, wo er ist. Ja, und die Dortmund haben es gezeigt in den letzten Jahren, dass sie einfach ein Umfeld geschaffen haben, dass sich diese Jungs, wenn sie kommen, ob das ein Sancho ist, ob das ein Dembele ist, die für kleines Geld kamen und für großes oder sehr großes Geld gingen, dass sie ihnen die Möglichkeit und auch die Zeit geben, sich zu entwickeln. Und ich glaube auch,
hier ganz kurz dieses Bild, das war ja ein bisschen kurios mit einem der Flitzer. Also das kann man so oder so finden. Haaland hat dann in dem Moment sich für diese kameradschaftliche Herangehensweise entschieden, dass so ein Flitzer aufs Feld einfach so kommt. Thomas ist natürlich auch immer ambivalent zu sehen. Aber
ich bin so ein bisschen bei den beiden. Man hat das Gefühl, dass er sich in Dortmund einfach so wahnsinnig wohlfühlt. Das ist ja oft so eine Phrase.
Aber wie wirkt es hin? Es zeigt ja trotzdem auch, dass Haaland auch eine Fannähe hat. Kann man ja auch positiv sehen.
Also ich sehe es jetzt einfach mal. Ja. Klar, es ist sicherlich in der jetzigen Zeit vielleicht auch ein bisschen gefährlich dann mit Corona. Mhm. Aber grundsätzlich war das eine ehrliche Freude, glaube ich, mit den Fans. Und er fühlt sich in Dortmund richtig wohl. Auch wenn ich sehe, wie er auf der Tribüne so mitleidet. Und ich glaube, Haaland ist jemand, der so Borussia Dortmund dann verlassen möchte, wenn er was geschaffen hat da. So würde ich ihn jetzt mal einschätzen.
Ja.
Also entweder, dass er mehr Tore schießt als Lewandowski. Ich glaube, das ist für ihn auch ein wahnsinniger Antrieb.
Wir können ja auch die Tore von gestern währenddessen nochmal anschauen.
Oder dass er vielleicht sogar Meister mit Dortmund wird und dann den nächsten Schritt macht. Er hat sicher eine Affinität nach England, auch durch seinen Vater. Mhm. Das ist auch, was Ruven gesagt hat. Weiß man nie, was macht Raiola da im Hintergrund. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Haaland sagt, okay, ich spiele jetzt noch ein Jahr und dann gehe ich zum höchst dotierten Angebot. Sondern er möchte irgendwas hinterlassen in Dortmund.
Und ich glaube, dass Haaland ein Riesentrumpf in der Personalie Adeyemi ist.
Inwiefern?
Der Junge ist jetzt in Salzburg, der schießt die österreichische Liga kaputt, trifft in der Champions League. Er wird jetzt im Winter oder im Sommer den nächsten Schritt machen. Und
nach Sky-Informationen sind die Bayern sehr stark interessiert.
Natürlich sind die interessiert, aber auch die Dortmunder. Wenn du mich heute fragst, dann würde ich sagen, dass er nicht zu den Bayern geht. Weil er natürlich sieht, wenn du da hingehst, du hast ja die Möglichkeit, dich zu entfalten, zu spielen. Der Fußball, wir haben vorhin drüber gesprochen, er ist pfeilschnell. Der Fußball in Dortmund liegt ihm vielleicht auch ein Stück weit mehr als der Bayern. Und dann ist natürlich die Frage, er kann natürlich schon hinter Lewandowski mal ein halbes Jahr oder Jahr auf der Bank sitzen und dann immer die letzten 20 Minuten reinkommen. Nur wenn Lewandowski die nächsten 2, 3 Jahre weiter Tore schießt, dann kannst du natürlich jetzt nicht 2, 3 Jahre hier nach München kommen und nicht spielen. Und das ist ein Riesentrumpf, weil er natürlich auch sieht, was mit Dembele passiert ist, was mit Sancho passiert ist. Die sind gekommen und haben sich in Dortmund wirklich von Talenten zu Weltklasse-Spielern entwickelt. Ja, und das können wenige Vereine von sich behaupten, dass sie den jungen Spielern die Plattform geben, sich so zu entwickeln. Und deswegen, glaube ich, ist das ein Riesentrumpf, auch was jetzt mit Haaland passiert.
Ist das eher eine Annahme oder steckt auch mehr dahinter jetzt, dass Adeyemi bei Dortmund möglicherweise eher landet als bei den Bayern?
Ich glaube, dass bei Adeyemi, was ich höre, ist ähnlich ist wie bei Haaland, dass man schaut, was ist der beste Verein für den nächsten Schritt. Ja, und wenn man sich jetzt anschaut, was in München ist mit Lewandowski, der ist einfach da und wird noch einige Zeit da sein.
Scheint nicht darüber amüsiert zu sein, dass die Bayern überhaupt mal wahrnehmen, dass mit
Haaland. Ja, das kann natürlich, innerhalb von einer Woche oder von einem Monat kann das natürlich eine andere Dynamik annehmen. Ja. Nur was ich höre, ist, dass die Eltern da sehr stark involviert sind, was die, was seinen nächsten Schritt anbetrifft.
Bei Adeyemi.
Genau. Und dann musst du schauen, was ist das Beste für den Jungen. Und ich glaube, das kann man so sagen. Das sind wahrscheinlich die meisten so. Und so sagen, wenn er den nächsten Schritt machen will und wenn er spielen will, mal angenommen, dass Haaland es schwer sein wird, ihn über den Sommer hinaus zu halten, dann muss man ganz klar sagen, dass Dortmund mit Sicherheit nicht die schlechtere Adresse ist.
Was sagt der Sportdirektor in der Runde?
Also wenn das Profil ist natürlich höchst spannend. Ich finde so ein bisschen so signifikant, er ist jung. Er ist willig, eine hohe Qualität.
Bei Adeyemi jetzt
auch. Bei Adeyemi, ja. Ist vor allem auch frech. Ich finde, so, es gab so einen Spiegel, das Elfmeter-Festival, glaube ich, in Sevilla, das war Champions League. Verschießt seinen Elfmeter, nimmt sich den nächsten, er wird auch gefoult, er zieht die, also es ist ein richtig frecher Bursche. Und ich meine, was Didi sagt, ich meine, das sind natürlich die Profile, die Dortmund natürlich auch liebt, ne, mit Malen jetzt auch eingeholt und man ist natürlich, man kann sich gut ausmalen sozusagen, wie im System es passen könnte. Und da gebe ich dir recht, das ist immer Spielzeit. Wenn das einer versteht, auch um den Spieler herum. Weil ich glaube schon, die Jungs brauchen natürlich schon auch einen, der denen das aufzeigt. Ne? Weil ob es Dortmund, ob es die Bayern sind, ob es FC Liverpool ist, kursiert ja einiges. Da muss man ihm schon auch sagen, um dich zu entwickeln, musst du spielen. Und die höhere Wahrscheinlichkeit ist da. Und ich glaube,
die Bayern haben das auch verstanden, dass sie auch diese Top.
Nein, absolut. Da ist die Frage, was ist mit Kingsley Coman? Wie geht es da weiter, dass man da eventuell schon vorplant, ob man diese Lücke vielleicht ersetzt? Also nochmal alles Top-Vereine. Ne? Der Junge muss sich selber entscheiden, wo ist das? Und da könnte durch Erling Haaland könnte definitiv einer sein, der ihm sagt, du pass auf, ich habe den Schritt auch gemacht, ich habe es nicht bereut, komm zu uns. Aber die Bayern werden genauso einen Faustpfand haben.
Aber Ruven, ich habe ihn jetzt wirklich letzte Woche beim Länderspiel in Hamburg gegen Rumänien das erste Mal so vom Spielfeldrand gesehen. Also man weiß ja, der ist schnell und man sieht das im Fernsehen. Also sowas habe ich an Tempo wirklich noch nie gesehen, wenn der loslegt. Und ich weiß gar nicht, da bin ich bei Didi. Die Bayern spielen ja meistens auf eine massierte Abwehr zu. Ne? Klar, der wird sich auch noch weiterentwickeln. Aber Dortmund mit diesem Umschaltfußball-Rose könnte ich mir jetzt vom Profil her fast vorstellen, dass das ein bisschen besser passt. Und dann auch so dieses Zusammenspiel mit den Zuschauern. Ich glaube, er ist auch ein sehr emotionaler Typ. Von daher als Schritt, klar müssen die Bayern sich um so jemanden kümmern. Aber vielleicht ist jetzt auch das Problem, das hat Didi gerade gesagt, Lewandowski, der will mindestens sicher noch 3 Jahre spielen. Würde der jetzt aufhören, wäre Haaland wahrscheinlich schon bei den Bayern. Und bei Adeyemi ist es vielleicht dasselbe. Deshalb würde ich ihm empfehlen, zu Dortmund zu gehen.
Und wir hatten Ralf Rangnick hier vor 6 Monaten. Dann sagt er, Nianzo ist das größte Abwehrtalent der Welt. Ja. Das wird ein Weltklasse-Verteidiger werden. Jetzt hat er natürlich viele Verletzungen oder Verletzungsprobleme gehabt. Nur der ist im Moment unter ferner Liefen. Also der hat einige Kurzeinsätze gehabt. Ich weiß gar nicht, ob er schon mal von Anfang an gespielt hat. Und das sind natürlich alles Sachen, dass jetzt in München natürlich, da musst du vom ersten Tag funktionieren. Das ist in Dortmund nicht so. Sancho hat die ersten 6 Monate auch Anlaufschwierigkeiten und Probleme gehabt. Kam natürlich nicht als gestandener Spieler, der kam als einer, den sie bei City nicht mehr wollten. Ne? Das ist natürlich bei Adeyemi jetzt was anderes, der schon was vorzuweisen hat. Aber du musst den Jungs dann zur rechten Zeit natürlich auch die Zeit geben. Und ich weiß nicht, ob man in München die Zeit hat oder ob man ihnen die Zeit gibt, die sie brauchen.
Einmal zurück nochmal zu Haaland. Wir haben ja dieses Video schon angesprochen. Das ist über 10 Millionen Mal geklickt worden. Welche Rolle spielt bei Verpflichtungen auch die Social-Media-Komponente?
Ja, das wird immer wichtiger. Ich glaube, es ist schon so, dass wir aus gewissen Erfahrungen natürlich auch...
Das haben Sie früher auch immer so gemacht, oder?
Nee, ich hätte alle 3 direkt getroffen.
Ja, ist klar. Also
ich hätte einfach irgendeinen genommen, aber den hätte ich auf jeden Fall getroffen. Ja, da bin ich ja ehrlich. Ne?
Ins Tor.
Ja, oder geköpft. Oder geköpft, ja. Ja, wird ja mittlerweile gesagt, ne, ob es jetzt ein Fake ist oder nicht, das ist schon Wahnsinn. Nein, wird auf jeden Fall immer wichtiger, gerade um zu gucken, wie ist der Typ drauf. Ich glaube, es zeigt...
Damit sprichst du natürlich auch die jungen Fans an, das ist einfach super, ne, für die. Der Junge hat das drauf,
und liefert in der realen Welt.
So, wenn es dann nicht, genau, wenn es nämlich dann nicht funktioniert und bist dann nur mit solchen Dingen zugange und auf dem Feld wird es dann nicht passen, dann wird irgendwann die Frage auch gestellt, du fokussier dich mal auf den einen einzigen Ball unter dem Training, auch im Spiel und nicht auf drei. Aber er kann das, er ist da sehr robust.
Man munkelt ja, es soll auch ein bisschen gefaked gewesen sein.
Ja, das munkelt man in der Tat,
Also die Problematik, was dran sein. Die Problematik, die ich da mit diesen Social-Media-Kanälen und Instagram-Accounts sehe, die Spieler haben ja Millionen von Followern und können ja mit einem Post oder mit einem Tweet oder was auch immer, werden da Unmengen an Geld bezahlt. Und ich weiß nicht, wie das mit den Vereinen ist, weil der Verein partizipiert ja nicht daran. Und der Grund, warum er die ganzen Follower hat, das ist ja, weil er bei Dortmund spielt oder weil einer bei Bayern spielt oder bei Real Madrid. Also ich weiß nicht, ob sich da in der Zukunft was ändern kann oder muss, dass der Verein da irgendwie daran partizipiert, an diesem Post, weil wir sprechen immer von diesen Ich-AGs, dass die Spieler nur an sich denken, was mit Sicherheit nicht der Fall ist. Nur es ist natürlich ein anderes Zeitalter und da wird es interessant zu sein, was da in den nächsten Monaten und Jahren passiert, weil natürlich die Spieler möglicherweise über ihre Instagram-Accounts mehr Geld verdienen als von dem Verein. Aber der Grund, warum sie die Follower haben, ist ja der Verein.
Spannende Frage. Und ich würde sagen, die vertagen wir mal auf die nächsten Runden. Und wir halten aber fest, Erling Haaland ist wieder zurück. Das tut dem BVB gut, das tut der Bundesliga gut. Und Borussia Dortmund ist oben. Und wir alle wünschen uns einen Titelkampf. Und im Moment sieht es so aus, als könnte es diesen auch geben. Gleich sprechen wir weiter unter anderem über Hertha BSC. Pal Dardai stand enorm unter Druck. Aber die Berliner siegten in Frankfurt. Das war sehr, sehr wichtig. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und haben festgestellt, es kann schnell gehen. In der Bundesliga Eintracht Frankfurt triumphierte vor zwei Wochen bei den Bayern, wollte diesen Sieg vergolden gegen Hertha BSC, aber das klappte nicht. Hertha gewaltig unter Druck siegte in Frankfurt. Frank Buschmann fasst das ganz prägnant und kompakt zusammen.
Er ist noch da, Pal Dardai. Überraschungserfolg für seine Hertha bei Eintracht Frankfurt. Es ging schon richtig gut los in der 7. Spielminute. Darida in seinem 200. Bundesligaspiel mit super Flanke auf Marco Richter. Und der vollendet zur Führung für die Gäste. Kein gutes Defensivverhalten. Der Gastgeber, den Berlinern, war es völlig egal. Dann die 63. Minute, wieder kein gutes Stellungsspiel in der Frankfurter Hintermannschaft. Mittelstädt mit Superball auf den eingewechselten Ekelenkamp. 2-0 für die Hertha. Es wurde dann am Ende nochmal spannend, weil es einen Strafstoß gab, den es nicht hätte geben dürfen durch Dennis Aitekin. Es gab einen Schubser von Paciencia, der zum Ballverlust von Berlins Keeper Schwolo führte. Paciencia war das egal, er verwandelte, aber mehr als dieser Anschlusstreffer gelang Frankfurt nicht. Berlin gewinnt für viele überraschend 2-1 bei Eintracht Frankfurt.
Ja, und ich war gestern bei diesem Spiel, Didi, und habe gerade in der ersten Halbzeit gestaunt, wie viele Chancen hat der BSC hatte. Spielt so ein Big City Club?
Eher wie die letzten Wochen. Also sie haben ja bisher wirklich nicht gut gespielt, haben die beiden Siege, die sie eingefahren haben, waren gegen die beiden Aufsteiger und haben schon zwei Packungen kassiert in Leipzig und in München. Aber gestern war es mehr das Hertha BSC, das man sich, glaube ich, in Berlin auch vorstellt. Und sie haben in der ersten Hälfte haben sie hervorragend gespielt, hätten zur Hälfte 2-3-0 führen müssen. Piontek hatte zwei Riesenchancen, die er verschießt. Und dann haben sie aber die Widerstandsfähigkeit gehabt, das Zweite zu machen und dann auch relativ stabil zu sein. Weil nach dem Anschlusstreffer durch den Elfmeter von Paciencia hattest du eigentlich nie das Gefühl, dass die Frankfurter da noch ein zweites Tor machen. Und sie haben ja auch schon in dieser Saison Spiele verloren, glaube ich, das erste in Köln und dann auch gegen Wolfsburg zu Hause, als sie nach Führung verloren haben. Also es ist alles eigentlich gegen sie gelaufen die ersten Wochen. Und deswegen war das so ein Befreiungsschlag. Und vom Kader her, ich glaube, sie haben gute Spieler, sie hatten bisher keine gute Mannschaft. Aber wenn jetzt das Selbstvertrauen durch so einen Auswärtssieg zurückkommt, hoffe ich, dass wir bessere Berliner sind oder bessere Hertha als in den ersten Wochen.
Thomas, glaubst du, dass die Trainerdiskussion vorläufig beendet ist oder nur sich vorläufig beruhigt?
Ich würde sagen, vorläufig beruhigt. Ich war schon überrascht, dass mein Dardai hat ja so ein bisschen kokettiert nach 2-3 Spielen. Ich bin nur der kleine Pal, ich kann ja wieder zurück. So ist er ja. Ich meine, wir kennen ihn auch schon lange, auch leicht immer schnell angefasst. Aber dass Bobic und auch Carsten Schmidt damals noch in seiner, ich glaube, es war ja sogar hier, dann so noch darauf angesprungen sind und gesagt haben...
War ein Doppelpass.
Ah, Entschuldigung, okay, siehst du mal, habe ich das direkt schon damit verbunden. Direkt darauf angesprungen sind, das hätte ich so nicht gedacht. Und man hat ja das Gefühl, zwischen Bobic und Dardai ist es nicht unbedingt eine Liebesbeziehung. Obwohl sicherlich auch Freddy weiß, was Paul Dardai für die Fans und für den Club bedeutet. Du hast gerade Big City Club gesagt, das nimmt man ja gerne immer so ironisch in den Mund, aber sie haben natürlich auch viel Qualität verloren. Cunha, Córdoba, sie haben ja richtig ausgemistet vor der Saison. Ich würde es mir für Paul Dardai wünschen, dass er die Saison gut rüberbekommt, aber dieses Ding, dass er vielleicht was aufbauen kann jetzt mit dem ganzen Geld, das sehe ich eher nicht.
Man hat gestern eine Reaktion gemerkt, dass da schon so ein gewisser Druck abgefallen ist. Wir hören uns mal Stimmen an.
War das auch ein Sieg für den Trainer?
Ja, auch auf jeden Fall. Er versucht uns immer wöchentlich zu pushen und Sachen mitzugeben, die wir in Vergangenheit nicht so gut gemacht haben, aber wir uns jetzt geeinigt haben, dass es heute von Anfang an, von der ersten Sekunde an losgeht, kompakt zu stehen, Vollgas zu geben, die Zweikämpfe anzunehmen und dann die Tore zu erzielen. Und im Endeffekt haben wir dann vieles auch gut umgesetzt, meines Erachtens. Und den Sieg jetzt nach Hause geholt, auch für ihn auf jeden Fall.
Paul Dardai, herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg. Wie wichtig war der?
Ja, das ist wichtig für die Jungs. Das geht nicht um die Trainer oder die Trainer seinen Job. Das ist wichtig für die Jungs, weil ich sehe, wie die arbeiten. Ja? Und ich ehrlich bin, die erste Halbzeit war perfekt. Ja? So wird das ausgemessen, jeder Meter, jeder Zentimeter. Zweite auch, Druckphase mit Kussballspiel. Wir haben nicht durch den Gegner Druck. Durch die Pressing, wir haben uns befreit mit Kurzpassspiel. Ja, wir haben nicht nur die Bälle weggejagt, dann kommt die Kontertor, auch verdient, weil wir sind ruhig geblieben und damit unnötige Elfmeter. Dann bauen wir die Gegner und das Stadion auf und das ist nicht okay. Aber Respekt, die Jungs haben 3 Punkte nach Hause gebracht und das ist erstmal schön.
Er hat später auch noch gesagt, Rufen Schröder, so sinngemäß, er denkt 24 Stunden an Hertha, er gibt Gas, er hängt sich rein, wie nehmen Sie ihn wahr?
Ja, schon authentisch. Paul ist Paul. Ich glaube, dass er auch genau so wahrgenommen werden möchte.
Und er ist auch härter, ne? Die
härter,
Fans auch in den
durch und durch.
Freuen sich für ihn.
Ja,
ne? Ja. Rekordspieler.
Man nimmt es auch ihm absolut ab, dass er auch, er hat das Thema ja auch gehabt, dann war er wieder in der Jugend, dann hat er dem Verein auch wieder in einer gewissen Phase auch wieder geholfen. Und ich finde, dass immer diese Authentizität ist für mich elementar wichtig. Er ist so, wie er verstellt sich nicht, er ändert jetzt keine Ansprache. Ich sage auch immer, wichtig, in der Krise musst du auch vor der Mannschaft genauso bleiben und nicht irgendwie so verändern, dass sie sagen, was macht er jetzt für ein Schauspiel? Das lebt er und er lebt den Verein und auch glaubwürdig. Und von daher ist es ihm einfach auch zu wünschen, dass es positiv bleibt.
So bei der Gelegenheit, die Themenlage hat sich ja gestern so während des Spiels fast so ein bisschen gedreht. Ne? Was ist mit Glasner und Frankfurt? Also nicht, dass ich eine Diskussion eröffnen möchte, aber warum funktioniert es bisher noch nicht so, vom Sieg in München abgesehen?
Also ich habe sie jetzt bei beiden Europapokalreisen noch begleiten dürfen. Und man sagt ja immer zum Beispiel, er braucht Zeit, um etwas aufzubauen. Wir müssen auch mal festhalten, sie haben nur Silva verloren von der letzten überragenden Saison. Klar, das verändert die Statik, der hat 28 Tore geschossen. Dann sagt Glasner immer selber, mein Fußball braucht Zeit. Ich habe mal nachgeschaut, in Wolfsburg war er nach derselben Anzahl von Spielen Tabellenzweiter. Beim LASK in Österreich, das war damals zweite Liga, war er auch Zweiter. Also anscheinend hat das da alles viel schneller gegriffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Verein Eintracht Frankfurt sehe, hochemotional, so ein weltoffener Verein im Herzen von Europa und Oliver Glasner, der ein exzellenter Fachmann ist, ich habe tatsächlich meine Zweifel, ob das so passt vom Typen her. Er ist ein sehr, sehr nüchterner Typ. Dann ist die ganze Achse auch neu mit Krösche. Und ich habe gestern wirklich, wir haben ein paar Freunde, die sind Frankfurt-Fans, auch die teilweise in einflussreichen Gremien sich ein bisschen auskennen. Die sagen, wenn das am Sonntag in Bochum schief geht, dann haben wir hier in Frankfurt relativ früh eine, zumindest mal im Blätterwald eine Trainerdiskussion.
Ehrlich, Didi?
Ja, sie haben jetzt ein Spiel
gewonnen. Käme sehr früh, muss man sagen. Ne?
Ja, ja. Also sie haben ja, die letzten Wochen haben sie sich ja schon ein Stück weit stabilisiert, haben gegen Wolfsburg unentschieden gespielt. Da waren einige Spiele dabei, die man gewinnen hätte können. Aber es ist ja gar nicht auszudenken, wenn sie in München das Spiel, was ja auch glücklich war. Also da wurde ja danach gesprochen, dass die Bayern entschlüsselt wurden. Sie haben halt einfach einen Torwart gehabt, der alles gehalten hat. Ja? Und Kevin Trapp hatte einen Sahnetag, hat alles gehalten. Und da kannst du natürlich in München auch mal gewinnen. Aber es ist natürlich schon so, dass sie die Latte in den letzten Jahren sehr hoch gesetzt haben, was Hütter da gemacht hat. Also sie haben immer da in der oberen Tabellenhälfte mitgespielt, haben uns viele wunderschöne Europapokalnächte beschert. Und jetzt gehst du natürlich nach Bochum, die jetzt gestern gewonnen haben. Also das wird natürlich auch ein Brett. Und das ist ja ganz klar, nach 10 Spielen, wenn du in der unteren Tabellenhälfte stehst, wenn du einmal gewonnen hast, auch wenn es gegen die Bayern war, dass es dann eine Diskussion geben kann oder wird, ist ganz normal.
Also der Verein behält jetzt absolut noch die Ruhe, aber ich sehe es wie Didi, die haben so performt in den letzten Jahren. Das ist ja eigentlich die heißeste Aktie neben Gladbach von abgestürzten Traditionsvereinen. Und die Fans sind natürlich auch verwöhnt. Und ich glaube, im Moment ist auch das Problem, dass manche Leistungsträger wie Hinteregger ist vielleicht nach einer EM auch in einem kleinen Loch. Hasebe wird nicht jünger. Du hast vorne noch keinen, der so richtig trifft. Das sind ja auch Spieler, die müssen sich an die Bundesliga entwickeln. Da kommt ein Lammers, der hat nie gespielt. Das ist auch alles schwierig. Aber du hast natürlich mit den Erfolgen der letzten Jahre die Latte so hochgelegt. Und Frankfurt hat ein hochemotionales Umfeld. Mhm. Da kann es dann auch mal unruhig werden, wenn du nach 10 Spielen vielleicht nur 8 Punkte
hast. Also klar ist auf alle Fälle, gestern haben sie enttäuscht. Das ist auch so eingeräumt worden. Das muss sich sicherlich schnellstens ändern. Sie haben auch noch nicht zu Hause gewonnen in dieser Saison, keine Frage. Und umgekehrt hat es Hertha BSC gestern sehr gut gemacht. Pal Dardai hat vorläufig Luft bekommen sozusagen oder hat sich Luft verschafft. Und wir wollen jetzt sprechen über den Sportclub Freiburg, Didi. Gestern die Premiere im neuen Wohnzimmer. Warum sind die Freiburger im Moment so erfolgreich, nach deiner Einschätzung?
Ja, unheimliche Laufbereitschaft, Einsatzbereitschaft. Mit Günther, ein Spieler, der für mich jetzt irgendwann mal in der Nationalmannschaft spielen sollte, also gerade im Hinblick auf nächsten Winter, ist es für mich im Moment der Standout-Performer auf der linken Seite. Also für mich muss er da spielen. Und es ist einfach ein Kollektiv, wo jeder für den anderen läuft. Gestern konnte Kübler nicht spielen, kommen die Jungen rein. Und sie funktionieren einfach. Und sie haben immer wieder es geschafft. Mit Schade haben sie einen Spieler, der unheimlich interessant ist, der jetzt in U21 für Furore gesorgt hat. Spieler, die man nicht kannte. Ein Höhler, der jetzt zum vollwertigen Spieler wird. Ja, der aus der zweiten Liga kam, aus Sandhausen, dort performt. Und es ist einfach eine Mannschaft, egal wer spielt, wenn sie mal Wechsel machen müssen, die performen. Und gestern wieder nach Rückstand das Spiel unentschieden zu spielen und gewinnen hätten müssen, ist aller Ehren wert. Sie sind die einzige Mannschaft, die noch ungeschlagen ist in der Liga. Es gibt, glaube ich, in Europa nur 6 oder 7, die Freiburger sind eine. Also was Christian Streich da Jahr für Jahr veranstaltet, ist Wahnsinn.
Ja, und der Name Christian Günther ist schon gefallen. Und ich hoffe, er konnte schon zuhören, denn er ist uns jetzt zugeschaltet per Skype. Herzlich willkommen, Christian Günther. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen an diesem Sonntagvormittag. Haben Sie gehört, was Didi Hamann eben gesagt hat?
Ja, ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll.
Und das wäre doch wirklich ein Traum, oder? Wenn Sie sich in der Nationalmannschaft etablieren könnten. Sie sind ja jetzt schon bei der Europameisterschaft dabei gewesen, nicht gespielt. Aber das ist doch für einen ehrgeizigen Mann wie Sie sicherlich das Ziel, sich dort zu etablieren.
Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist nicht mein Ziel. Natürlich würde ich gerne nochmal für die Nationalmannschaft spiele. Aber leider entscheide ich das nicht, sondern der Bundestrainer. Und deshalb kann ich nur weiter Gas geben und hoffe dann natürlich, dass ich irgendwann nochmal eingeladen werde.
Ja, aber Sie liefern ja dem neuen Bundestrainer sehr gute Argumente. Profitieren Sie möglicherweise davon, dass der Bundestrainer gewechselt hat und Hansi Flick ja schon versucht, auch neue Akzente personell zu setzen?
Bis jetzt noch nicht. Vielleicht in der nächsten Abstellungsphase. Ich glaube, ja, der Hansi wird da das Richtige entscheiden, das Richtige machen. Und deshalb, wie gesagt, ich kann nur Gas geben. Ich kann alles reinwerfen, so wie ich die letzten Spiele immer getan habe. Und dann entscheidet er, ob er denkt, dass ich der Nationalmannschaft helfen kann oder nicht.
Ja, wir wollen ihm jetzt noch mal ein Argument liefern, Didi. Was macht denn Christian Günther aus Ihrer Sicht im Moment jetzt wirklich so stark und schon seit langer Zeit?
Ja, laufstark, unheimlich schnell, defensiv macht er keine Fehler und hat immer wieder Akzente nach vorne. Schlägt eine super Flanke, gute Standards und macht auch ab und zu mal ein Tor von der linken Position, von der Außenseite. Also wie gesagt, ich könnte jetzt nichts bemängeln. Und wir haben ja einige probiert in den letzten Monaten und Jahren. Und wie gesagt, was er geleistet hat die letzten 2, 3 Jahre, er ist ursprünglich damit verwurzelt, was in Freiburg passiert die letzten 2, 3 Jahre. Weil er natürlich auch einer ist, der die anderen mitzieht und den Jungen auch immer wieder die Möglichkeit gibt, wenn du ihn in der Mannschaft hast, dann wissen die Jungen natürlich, heute wird nichts passieren, weil wir haben Erfahrung da. Und deswegen könnte ich schwer was bemängeln jetzt.
Thomas begleitet die Nationalmannschaft für RTL. Raum war ja zuletzt dort auf der linken Seite, aber das kann ja auch für Günther.
Ja, ich habe ihn auch bei der Europameisterschaft, ja. habe ich ihn auch gesehen. Und es hat mir ein bisschen eigentlich leid getan für ihn, dass er keinen Einsatz hatte. Und ich habe mich jetzt auch ein bisschen, ich glaube, da sind wir uns einig, Grüße an Christian nach Freiburg. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, weil Gosens hier auch verletzt ist, dass er jetzt nicht dabei war bei der Maßnahme. Weil ich finde auch, er ist ein Spieler auch mit einem richtig guten Abschluss. Ich habe immer das Gefühl, also wenn der dann auf links durchmarschiert, das ist jemand, dem gebe ich gerne auch in der Endphase des Spiels mal den Ball, weil er auch einen guten Strahl hat. Ich meine, Raum hat es ordentlich gemacht in Nordmazedonien, so fair müssen wir sein. Aber die ideale Komponente haben wir noch nicht gefunden. Er hat auch Kehrer mal ausprobiert, der ja eigentlich eher ein Rechtsfuß ist. Also ich würde mich hier ganz klar aussprechen und das nächste Mal nehme ich eine Weinschorle dafür, Günther in die Nationalmannschaft.
Gut. Die bekommst du nach Freiburg, komm ich auf jeden Fall. Also an Wein hapert es hier unten nicht.
Ja. Genau, also Deal. So, wir wollen aber auch sprechen natürlich über den Sportclub Freiburg, Christian. Bild wackelt manchmal ein bisschen, aber ich hoffe, dass Sie uns die ganze Zeit gut verstehen können.
Ich höre euch ganz gut.
Ja. Sehr gut. Und über das neue Stadion, Europapark-Stadion. Fühlt sich das schon an wie das neue Wohnzimmer?
Ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, insgesamt fühle die Leute das Stadion. Und ich glaube, da war es eigentlich vom ersten Tag an ein Heimspiel für uns. Die Leute haben uns nach vorne gepeitscht. Ja, es hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, es war ein tolles Spiel, ein tolles erstes Spiel. Und ich glaube, ein gelungener Start. Und ich glaube, das wird wirklich eine tolle Heimstätte für uns.
Wie war die Schrecksekunden, als es diesen Notarzteinsatz gab?
Ich muss zugeben, wir haben es auf dem Platz gar nicht mitbekommen. Wir haben auch die Durchsage nicht wirklich gehört. Da war es zwischendurch mal komisch, weil wir dachten, okay, ist irgendwie was von der Ultras oder dass eben in der zweiten Halbzeit man mehr oder dass keine Fangesänge mehr sind. Wir haben es dann erst nach dem Spiel mitbekommen und hoffen natürlich, dass der Person wieder gut geht.
Ja, das hoffen wir natürlich auch. Einmal Fußballromantik. Was hat das Dreisamstadion für Sie bedeutet, an das ich mich auch aus den 90ern noch gut erinnern kann? Ich war unter anderem bei diesem legendären Erfolg der Freiburger gegen die Bayern dabei, die übrigens auch, dem hat es aber nicht so gut gefallen.
Na, für mich, ich bin als kleiner 8-Jähriger hier ins Stadion das erste Mal, mit 13 war ich Balljunge, habe mein erstes Bundesligaspiel hier gemacht. Ich glaube, da braucht man gar nicht mehr hinzuzufügen, was das.
So, jetzt befürchte ich, jetzt hat sich tatsächlich das Bild und auch der Ton vorläufig verabschiedet. Wir versuchen da weiter dran zu arbeiten und Ruven Schröder, was ist der Sportclub in gewisser Form auch Vorbild, auch für Manager mit der ganzen Konstanz, Kontinuität, auch wenn man natürlich die Standorte Freiburg und Schalke nicht 1:1 miteinander vergleichen kann.
Ja, die Verbindung ist über Jahre einfach auch gewachsen, auch mit den Verantwortlichen. Ob es Christian Streich ist, Jochen Seier, Clemens Hartenbach, Kontinuität in der Führungsriege. Mhm. Sie stehen für das, was der SC Freiburg ist. Tolle Transfers, das Miteinander, man sieht auch Christian Günther, wie er sich präsentiert, wie er als Kapitän diesen Verein lebt, wie er sich aufbaut, wie er authentisch auch da ist, eine richtige Qualität hat, aber er weiß, worüber er spricht. Der SC Freiburg hat immer auch das Geld ausgegeben.
Gestern übrigens das erste Tor natürlich im neuen Stadion.
Der SC Freiburg gibt auch immer das Geld auch aus, was sie auch haben. Ich glaube, das ist auch wichtig. Dann geht es halt manchmal auch nicht, aus der eigenen Jugend Spieler einfach zu kreieren. Und ich glaube, es passt einfach beim SC Freiburg.
So, Christian, jetzt sind Sie wieder zurück. Kurz Kaffee trinken gewesen. Sorry, nein, Quatsch, ich weiß, das war die Technik. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben im Dreisamstadion. Ne? Also Sie sind Balljunge, so viel haben wir noch verstanden gewesen. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das war, glaube ich, der Sachstand.
Ja, und ich habe noch gesagt, ich habe mein erstes Bundesligaspiel gemacht. Ich glaube, das ist für jeden Fußballer was Besonderes. Aber nichtsdestotrotz, das Ganze werde mit dem neuen Stadion auch wieder mit Leben füllen und werde tolle Erfolge dazukommen, da bin ich mir sicher und deshalb mache ich mir da keine Sorge.
Ja, also dafür werden die Fans schon sorgen. Christian Streich haben wir gestern so erlebt, wie wir ihn kennen. Also er hat sich mächtig über eine Schiedsrichterentscheidung aufgeregt. Muss man dann in der Pause auch noch vorsichtig sein, was man sagt und ein bisschen in Deckung gehen?
Nee, dort war er wirklich wieder relativ ruhig. Da hat er eigentlich das oder das analysiert, wie er es immer macht, was man in der zweiten Halbzeit besser machen solle. Ja, wir haben dann auch umgestellt auf Viererkette. Ich glaube, das war ganz gut für unser Spiel. Also er hat sich da, was das angeht, nicht überlassen.
Man rätselt ja immer, was genau jetzt Christian Streich so macht, um so viele Jahre das Ganze immer wieder so stabil hinzubekommen. Können Sie uns das erläutern?
Ich glaube, das ist natürlich auch er, aber ich glaube, das ist der gesamte Verein, das Ganze drumherum, die Ruhe auch vom Vorstand, die Transfers, die getätigt werden, die Jugendarbeit. Ich glaube, man sieht, was für Jungs jetzt wieder nach oben gekommen sind. Ja, und auch einfach, ich glaube, eine gewisse Ruhe bei der Arbeit. Es ist ein Vertrauen da, das spürt er, das spüre wir als Mannschaft. Und klar, dass er ein außergewöhnlich guter Trainer ist, da braucht man natürlich nicht drüber reden. Aber das sind natürlich viele Faktoren, die, glaube ich, damit mit reinspielen, dass es funktioniert.
Was ist möglich für den Sportclub in dieser Saison? Aktuell belegen Sie einen Champions-League-Platz?
Also, wenn ich das jetzt hier sage und der Trainer sieht es, dann wissen sie, was er mit mir macht. Nein, ich glaube, es steht außer Frage, dass wir eine gute Mannschaft dieses Jahr haben und dass, wenn wir an unserem Maximum spielen, natürlich auch viel drin ist. Champions League würde ich jetzt mal nicht behaupten, da sind wirklich auch viele gute Mannschaften noch dabei, aber wir können auf jeden Fall in der vorderen Region mitmischen. Aber wir wissen auch, die Bundesliga ist eng und wenn wir anfangen, einen Schritt weniger zu machen, dann geht es in eine andere Richtung. Und dessen sind wir uns bewusst. Wir bleiben demütig und schauen dann, wo es am Ende hingeht.
Dann sagen wir ganz herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht, Sie zu hören. Dankeschön. Christian Dankeschön. Günther und Grüße
Danke.
Nach Freiburg. Und ein, zwei Sätze noch, Didi, zu RB Leipzig, ohne es ausufern zu lassen. Platz 8, ich glaube jetzt 5 Punkte Rückstand auf Champions-League-Plätze, das ist das Mindestziel. Warum klappt es noch nicht unter Jesse Marsch?
Ja, sie sind am Stottern, also es ist viele Stückwerk. Er hat die fehlende Ruhe beanstandet vor einigen Wochen, als er sagt, wir sind zu hektisch im Ballbesitz und das ist natürlich immer die Gefahr. Du hast natürlich in Salzburg ist natürlich der Qualitätsunterschied zwischen deiner Mannschaft und dem Rest der Liga ist natürlich ungleich größer als hier. Der Fall ist zu den anderen Mannschaften, auch wenn du in Leipzig bist. Und du musst natürlich eine Ruhe im Spiel entwickeln, dass du auch mal in der Lage bist, mit Ball Spiele zu kontrollieren. Und das können sie noch nicht. Und es ist viel Harakiri. Sie wollen immer pressen und den Ball sofort zurückzugewinnen. Aber sie schaffen es einfach im Ball bis jetzt nicht, die nötige Ruhe zu haben. Und in der Champions League sind sie so gut wie raus, müssen schauen, dass sie jetzt Dritter werden, dass sie in der Europa League weitermachen können und in der Liga. Also gestern, das war wirklich ernüchternd. Also nach der Führung dachte ich, das ist ein Spiel, das die jetzt gewinnen. Natürlich gegen sehr gute Freiburger. Aber zum Schluss müssen sie froh sein, dass sie noch einen Punkt mitnehmen, weil die Freiburger hatten 2 Riesenchancen. Gulasch hat 2-mal hervorragend reagiert und gehalten. Also da muss schnell eine Leistungssteigerung her und auch die Ergebnisse müssen sich schnell bessern. Sonst haben wir möglicherweise in Leipzig die nächste Diskussion.
Ja, eigentlich waren die Leipziger der vergangenen Saison in Ballbesitz unter Nagelsmann schon an einem ganz anderen Punkt. Das hat der Trainer jetzt verändert. Das ist ein gutes Recht, aber es funktioniert noch nicht so. Gleich wollen wir sprechen über das neue Schalke. In der vergangenen Saison haben wir hier mehrfach und ganz oft die Krisendiskussion geführt. Jetzt im Moment sieht es deutlich besser aus. Rufen Schröder ist bei uns. Wir freuen uns darauf, dass er uns erklären wird, wie er sich Schalke vorstellt. Gleich bei SK90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90 die Fußballdebatte und sprechen über Schalke. Es war und ist viel zu tun für Rufen Schröder, aber ich weiß, dass er das auch mag. 45 Transferbewegungen haben Sie getätigt, wenn man alles so mit einberechnet. War das der Sommer Ihres Lebens?
Ja, was die Anzahl, aber auch die Emotionalität auf jeden Fall, muss man sagen. Und dann ganz wichtig natürlich auch, dass wir einfach ein tolles Team haben. Es geht ja nicht, man sitzt jetzt hier und spricht über Schalke und darf erzählen, dass man 45 Transfers gemacht hat, aber das geht auch, wie ich sage, nur im Team, ob im Scouting, ob im Vertragsmanagement. Auch der Vorstand, der einem das Vertrauen auch gibt, die Dinge umzusetzen, das muss man ja auch mal sehen. Das waren ja nicht einfach Dinge, die so einfach von der Hand gegangen sind, dass du gerade was das Budget auch angeht. Du hast viele, viele Spieler, die du abgeben wolltest. muss es gleichzeitig aber auch eine neue Achse bauen, um dem Fan und auch dem Umfeld zu signalisieren, wir haben Schritte vor, wir möchten den nächsten Schritt machen, wir möchten in der zweiten Liga ankommen. Und das ist ein hoher Vertrauensvorschuss. Also nochmal Kompliment an alle, die da mitgewirkt haben, weil alleine wirst du es nicht hinbekommen. Das war ein Sommer, der wirklich speziell war, weil er auch vom Kopf her so speziell war. Wie und wann fängst du an, mit gewissen Dingen sie umzusetzen und wie bekommst du es hin? Und am Ende des Tages, ja, hat es bis jetzt ordentlich funktioniert und von daher, ja, sind wir heiß auf die nächsten Tage und Wochen. Ja,
also es sieht so aus, als wäre Schalke auf einem guten Kurs und klar ist Jürgen Müller, Schalke ist und bleibt der Club der großen Emotionen.
Das ist die Gegenwart von Schalke 04. Nach einem Last-Minute-Sieg in Hannover schnuppert der Absteiger wieder an den Aufstiegsplätzen. Und sie alle spüren, das ist mehr als eine Momentaufnahme.
Wir haben gesagt, wir wollen die Jungs weiterentwickeln, wir wollen das Gefühl entwickeln, dass wir auch zusammen sind jetzt. Und das merkt man, die Mannschaft wächst von Woche zu Woche zusammen. Man merkt, sie kriegt auch noch mehr Vertrauen in ihre Stärke und in das, was sie spielen können. Und das ist, was uns antreibt. Und dann werden wir auch viele Spiele gewinnen.
Das hier war die Vergangenheit. Schalke im Sommer. Nach dem Abstieg nur ein Sieg in den ersten vier Spielen, Platz 13. Alle ziemlich am Boden. Die Fans rechnen mit dem Schlimmsten. Der Trainer wackelt und die Spieler kommen ins Zweifeln.
Ja, 4-1 Niederlage. Extrem hart. Ja, ich glaube, das Ergebnis spricht für sich. Das war ein richtiges Scheißspiel.
Und dann ist da der Sportdirektor, der den Trainer zwar dezent anzählt, aber die Ruhe bewahrt, weil er von Anfang an wusste, auf was er sich hier einlässt. Personeller Umbruch, leere Kassen, hoher Anspruch. Unter diesen Voraussetzungen ist er angetreten.
Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da klar bleiben, dass wir da nicht zu große Töne spucken, dass wir einfach, wie gesagt, hart arbeiten. Wir haben viel zu tun.
Insgesamt 30 neue Spieler hat Schröder verpflichtet und so richtig falsch lag er selten. Vor allem nicht bei ihm, Simon Terodde. Der mit inzwischen 33 Jahren in der Form seines Lebens spielt. 11 Tore in 10 Ligaspielen, so eine Quote hatte er noch nie. Aber es ist nicht nur er, es sind auch junge Spieler aus der Knappenschmiede, wie Mehmet Aydin, die nun wieder einen Platz haben. Und es ist eine absolut gefestigte Defensive. Nur ein Gegentor in den letzten 5 Partien. Sie alle haben wieder das Gespür, auf was es hier ankommt. In Hannover gab es das größte Lob für einen, der 90 Minuten dahin ging, wo es wehtut.
Wir haben Spieler, wir haben Domme Drexler heute, der für mich ein überragendes Spiel gemacht hat, der so viel auf die Beine bekommen hat, auf die Hölzer bekommen hat, eine riesige Fleischwunde hinten in der Achillessehne hat.
Die königsblaue Gegenwart hat eine Botschaft. Schalke lebt noch. Vielleicht noch etwas mehr. Schalke lebt auch.
Schalke lebt wieder, ne? Also wenn man auch so an die vergangene Saison denkt, Thomas, könnte den Schalkern das glücken, was dem HSV verwehrt bleibt, nämlich der direkte Wiederaufstieg.
Ja. Wir sind uns einig, du musst, wenn du als so großer Verein runterkommst, musst du im ersten, spätestens im zweiten Jahr eigentlich wieder hoch, weil sonst, du siehst es leider beim HSV, bist du irgendwann ein normaler Zweitligist. Für den Gegner ist es aber immer noch das Spiel des Jahres. Und ich habe gerade im Beitrag, den ich sehr gut fand, eins gehört. Klar, Terodde, da müssen wir nicht drüber reden, dass der eine Garantie darstellt. Aber sie sind für mich stabil in der Defensive. Und das ist für mich das Wichtige in der zweiten Liga. Weil wenn du immer anlaufen musst, das Spiel machen musst, Schalke muss immer das Spiel machen eigentlich. Und wenn du dann aber anfällig gegen Konter oder sowas bist und dann noch einen Rückstand hinterherläuft, dann wird's umso schwieriger. Man könnte vielleicht jetzt sagen, auf der Zehnerposition, das wäre jetzt vielleicht das Einzige, wo ich sage, da fehlt euch noch ein bisschen was. Aber mit Ove Jahn einen, der Wahnsinnsflanken schlägt, hinten stabil und Terodde, ja, was soll man über den sagen?
Knackt er die 40 Tore in der zweiten Liga, Terodde?
Wie viel hat er jetzt?
Wie viel hat er? 13 oder so, ne?
13, glaube ich. 13. Ja. Da wundern wird es mir nicht. Also wichtig wird dem Ruben sein, dass sie aufsteigen. Ja. Ach so, die 40 Tore, ja. Nein.
Nein, also das hast du aber bei Lewandowski ja auch gesagt.
Genau. Gut, er hat es dann trotz Verletzung noch geschafft. Und ja. Nee, wichtig ist einfach, bei den Schalkern ging es jetzt einige Jahre bergab. Und es ist ja so, dass nach Schalke Spieler kamen, wie es auch in Hamburg der Fall ist, die kommen und die einfach schlechter werden. Also es gibt, wenn du den HSV anschaust, gibt es in den letzten Jahren selten Spieler gegeben, der seinen Transferwert erhöht hat. Ja. Und ich glaube, was der Ruben in Mainz geschafft hat, wo jahrelang sehr, sehr gute Arbeit geleistet wurde, hohe Transferüberschüsse erwirtschaftet worden, dass er ein Umfeld geschaffen hat, dass es den Spielern die Chance gibt, sich zu entfalten. Weil die ganzen Spieler, die nach Hamburg oder Schalke kamen, die können ja nicht alle schlecht sein oder charakterlich schlecht sein. Ja, das muss ja ein Stück weit oder größtenteils am Verein liegen, wenn alle, die da hinkommen, nicht funktionieren. Ja, und das hat er in kurzer Zeit geschafft, dass er da einen Kader zusammenstellt und ein Umfeld schafft, dass es auch einem Trainer, der unter großem Druck stand, war ja auch nicht klar, ob er dann in die neue Saison geht, als Trainer von Schalke 04, dass er ein Umfeld geschaffen hat, dass es den Jungs eine Chance gibt, sich zu entfalten und die Leistung zu bringen, die sie zu leisten imstande sind.
Uwe, wie hat man denn dann Spieler von Schalke überzeugt, gerade nach dem, was in der letzten Saison passiert ist?
Also ich glaube, Schalke musst du keinem Spieler erklären. Das ist eine hohe Emotionalität. Wir haben eben drüber gesprochen. Für mich ist es unheimlich wichtig.
Das ist auch so geblieben. Das haben Sie weiter so wahrgenommen.
War interessant einfach zu sehen, weil ich glaube, letztes Jahr waren natürlich schon die ein oder anderen Szenen, die man gesehen hat, die man nicht sehen möchte, auch als Außenstehender nicht. Und ich glaube auch alle, die dem Verein wohlgesonnen sind. Davon war nie das Thema. Alle waren so emotionalisiert, auch von dem Verein, auch von dieser Grundidee, was haben wir vor. Natürlich auch von der Challenge, muss man ja sagen, was passiert, wenn ein Großer runterkommt, was einen da erwartet. Und das war für mich in den Gesprächen halt mit den Spielern auch mal elementar wichtig. Wie reagiert er auf gewisse Dinge? Wie reagiert er, wenn er in der Arena steht? Was hat er vor? Will er das so einfach so mal mitnehmen? Nein, Schalke ist was ganz Besonderes. Auch die Antrittsrede, auch in der Kabine vor der Saison, jedem Einzelnen nochmal zu sagen, dass ihr hier drin sitzt, ist was ganz Besonderes. Wer für Schalke in der Kabine sitzt, das Gefühl zu entwickeln, ich will mit dem Verein was erreichen, einfach meine eigene Geschichte mit diesem großen Verein zu leben, das ist elementar wichtig. Und nicht zu sagen, ja, jetzt bin ich mal hier. Da möchten ganz, ganz viele möchten für diesen Verein Fußball spielen.
Ist auch wichtig klarzumachen, dass es ein Arbeiterverein ist?
Ja, also das steht außer Frage und du musst es immer wieder auch abliefern, weil ich glaube, der Fan, der Schalke-Fan ist so dankbar auch für wenige Dinge, wenn ich sehe, wie der Itakura gerade im Spiel gegen Ingolstadt so 2-3 Saves hatte in der Grätsche, wo er dann runtergeht. Der Zuschauer lebt dieses Spiel und das, glaube ich, das zu transportieren, auch dem jeden Einzelnen diese Gänsehaut auch zu haben, von wegen Love to Defend, sage ich immer zum Co. Du liebst es ja einfach, ne?
Dann spricht der frühere Innenverteidiger.
Ja, gut.
Ist ja leichter als Tore zu machen.
Nein, aber gut. Natürlich will man, aber das ist der Ursprung des Spiels, auch auf Schalke, dass man zunächst über die Zweikämpfe zu kommen und dann natürlich auch irgendwo auch kreative Dinge auch zu haben. Aber glaube ich, das ist wichtig und das haben die ersten Heimspiele einfach auch einfach gezeigt. Und die Neuzugänge, es sind ja sehr, sehr viele. Jetzt hatten wir ja dann gegen Hannover dann 10, die dann in der Startelf dann waren, nach Ausfall von Aydin dann 10. Die diesen Verein neu kennengelernt haben und das aufgesaugt haben, was da eigentlich los ist mit diesem Verein. Und hart zu arbeiten lohnt sich und dann kriegst du auch ein gutes Feedback.
Wie ist denn das denn, wenn man dann so vor der Saison da steht und denkt, boah, also jetzt haben wir so viele Spiele, die verdienen wahnsinnig viel, können wir uns gar nicht leisten. Wir hätten gern den und den und du hast eigentlich das Geld nicht. Wo fängt man an? Wo hört man auf? Aber vor allem, wo fängt man an?
Ja, das war die schwierigste Frage, genau das. Wo fängt man an? Ja, du hast natürlich schon ein paar Sachen im Kopf, aber trotz allem erstmal die Budgetklärung. Gerade auch dieses Parallele. Ich werde oft über Topf her auch gesprochen, dass wir gesagt, Topf 1 war halt einfach der bestehende Kader, der zu planen ist mit dem gewissen Budget, was freigegeben worden ist. Auf der anderen Seite die Spieler, die für den Verein einfach auch zu teuer und für die zweite Liga zu teuer waren. Mhm. Und das parallel zu gestalten. Ne? Und das war einfach die Schwierigkeit. Aber dann gilt es einfach nur eins anpacken. So nicht auf die Uhr zu gucken, dass es geht einfach los, es muss vorangehen. Und einfach diesen Ehrgeiz und auch diese Ungeduld in dem Team zu bündeln. Wir sind nicht zufrieden. Wir wollen und nochmal einen Anruf und nochmal erkundigen und nochmal nachhaken. Und dann sukzessive sind die Würfel dann gefallen. Die Achse hat sich gebildet.
Simon, gab es einen Punkt, an dem Sie gemerkt haben, jetzt läuft's? Also wo der entscheidende Dominostein gefallen ist bei der Verpflichtung dieses oder jenes?
Du hast halt gemerkt, dass die Wunschspieler, die du dir ausgemalt hast, dass sie einfach zu uns kommen. Und dann merkst du auf einmal so, und jetzt hast du schon mal die Achse. Simon und Danny waren ja relativ früh da, so auch als wichtiger Pol auch nach außen. Es geht bei Schalke weiter. Das war ja auch mal wie geht's jetzt weiter auf Schalke? Und dann, wo die Achse dann stand und dann sagen so, und jetzt bauen wir drum rum. Und wenn wir den noch kriegen, überleg mal, wenn wir den jetzt noch kriegen, und den haben wir dann bekommen. Thomas Aujan war ja dann auch nicht einfach. Der spielt für Alkmaar, der spielt international, der spielt in Udi, ne? Aber wo der dann zusagt, sage ich so, und jetzt greifen wir den Nächsten an. Dann bist du ja selbstbewusst auch in deiner eigenen Ansprache. Dann kriegst du auch einmal nicht.
Warst du überrascht, als du das Feedback gehört hast, wenn du zum Terodde gehst oder zum Ovian, als du die angerufen oder angesprochen hast, dass die sagen, Schalke, kann ich mir vorstellen.
Aber Simon war es ein bisschen vorgelagert, aber Peter Knebel, muss man sagen, Kompliment auch. Ne? Aber klar, auch ein Ovian, der einfach im zweiten Satz zu mir sagt, du musst mir Schalke nicht erklären. Das war für mich schon so, boah. ausländischer Spieler. Schalke über die Grenzen. Holland hat eine Bedeutung auch für Schalke. Ob Stevens, mehrere Spieler aus Holland gekommen, Benelux generell. Mhm. Und das ist dann so, wo du einfach dann merkst, so, und jetzt hast du schon den ersten Anker gesetzt. Natürlich muss ich über das Finanzielle dann auch, klar, geht's da natürlich auch nochmal drum. Aber du hast diesen ersten Punkt, wo du sagst, so, emotional hast du ihn schon mal. Da kann jetzt kommen, was will. Du hast jetzt die Zeit, in den nächsten ein, zwei Wochen das Ding abzubilden oder nicht. So, dann muss ein Berater auch noch begeistern, das ist auch immer der Fall. Aber wenn die Familie dann da ist, dann kam sie auch mit mehreren Familienangehörigen, war ganz schön, war ein Familienausflug, dann merkst du schon, also so viel schief kann jetzt nicht mehr gehen, weil der Junge will für uns kicken. Und ja, beim Ko Itakura ist dann der Ushida, der eine Rolle spielt. Ne? Dann einfach auch das Drumherum, dass sich ein Japaner hier wohlfühlen kann. Und auch die Tatsache, wenn ich sage, wie du Fußball spielst, ihm das zu exemplarisch darzustellen und das auf Schalke. Ne? Weil so ein Itakura sagt natürlich auch, ich bin Nationalspieler, ich habe Olympia gespielt oder ich spiele Olympia. Ich will gerne Erstliga spielen. Ich kann ihm Erstliga nicht bieten, aber wir sind ein Verein, der in der zweiten Liga einfach das Umfeld eines Erstligisten hast. Und das ist, glaube ich, da musst du so ein bisschen kreativer sein.
Gab es, also das mit den zwei Handys, das ist ja jetzt schon legendär, aber gab es irgendwie so eine wirklich total verrückte Geschichte oder irgendeine Nachricht, die 4.30 Uhr morgens einkam und irgendwie einen Transfer fix gemacht hat?
Ja, so eine richtige Geschichte eigentlich nicht. Wir hatten am Deadline Day hatten wir noch mal einiges zu tun, ne, weil wir das Thema auch noch mal Matthew Hoppe haben, weil das Schalke eigentlich auch von heute war. Wir hatten den Spieler an sich nicht abgegeben. Das war auch so ein Thema, was uns beschäftigt hat, ne, wo wir immer gesagt haben, als Manager hast du ja, oder als Team hast du immer Gedanken, wenn der uns jetzt verlässt, dann müssen wir in der Schublade arbeiten. Dann müssen wir sagen, okay, und Matthew Hoppe war so ein Thema, was uns natürlich emotionalisiert hat, weil der Junge komplett zu uns gepasst hat, auch für so ein bisschen Aufbruch auch gestanden ist, hat einen Gold Cup dann auch gespielt, erfolgreich. Und dann kommt das finanzielle Thema, dass du dann einfach den Spieler schweren Herzens dann auch aufgrund der Ablöse dann auch abgeben musstest für uns. Ja, und wir uns dann entschieden haben, dann nichts mehr zu machen. Aber der letzte Tag war nochmal richtig, um alles nochmal auszuloten. Aber so ein richtiger Klassiker in der Nacht hatten wir eigentlich nicht.
Also auch am Deadline, da denkt man nicht, oh, habe ich noch irgendwas vergessen können, sondern...
Nee, aber da gehen nochmal tausend Ströme. Ne? Da geht nochmal alles, weil das ist so ein bisschen so bewusst, du, in 6 Stunden ist Schluss, ne?
Ja.
Aber Deutschland ist ein bisschen komplizierter, auch von den Strukturen dann her, auch von der Abwicklung her, was du alles einreichen musst. Ja. England ist das deutlich einfacher. Dann
aber geht schon digital.
Alles digital, ja, klar.
Okay, das geht dann doch.
Nein, aber da gibt's ja auch einen Scanner und so weiter, aber werden wir mal sehen. Nein, klar, da versuchst du nochmal alles abzubilden.
Kannte Rodde auch Bundesliga?
Meiner Meinung nach ja. Ist immer nur die Frage, für welchen Verein. Der steigt meistens dann mit Mannschaften auf. Ich habe ihn in Köln ja oft gesehen. Wenn du in Köln in der zweiten Liga das Spiel machst, dann trifft er. Dann kommst du in die Bundesliga. Da hast du nur 3-4 Spiele, in denen du die spielbestimmende Mannschaft bist. Und Terodde hat ein Defizit. Das ist wahrscheinlich Tempo auf lange Sicht. Also er ist jetzt keiner, der 40 Meter sprintet und dann noch einen Ball versenkt. Aber du kannst ihn in der Bundesliga immer gebrauchen, wenn du zum Beispiel als Schalke aufsteigst und spielst dann nächstes Jahr vielleicht gegen eine Mannschaft wie Bielefeld. Also wo du dann auch mal das Spiel machst. Und ich meine wenn er in Dortmund oder in Bayern mal jemals gespielt hätte, würde der auch 20 bis 25 Tore schießen. Ich finde auch das, was Lothar gesagt hat, wenn wir keinen in der Nationalmannschaft haben, warum soll ich so jemanden nicht mit zu einem Turnier nehmen? Wenn er im Strafraum den Ball bekommt, dann trifft er einfach.
Also ist gefeiert worden, jetzt nochmal zur Erklärung, auch der hat jetzt den Rekord in der zweiten Liga von Dieter Schatzschneider eingestellt und wird ihn... aller Voraussicht nach dann
so auch hoffen, als
alleiniger.
Ja.
Sagen, das wäre dann der, 100, ist, ne? der 154. Ja. Ne? Wäre es dann der 154. Ja. Treffer. Wie wichtig ist ihm das?
Ja, also, natürlich berührt ihn das. Ja. Aber Simon steht für sich. Simon steht für sich und ich glaube, das ist für mich, wo ich sage, so stellt man sich einen Führungsspieler vor. Also, er ist klar in den Ansagen, er ist aber so bodenständig auch, was wir uns auch gewünscht haben für die neue Mannschaft, auch jetzt im Erfolgsfall, dass wir schön auf dem Boden bleiben, ne, dass wir wissen, was wir zu tun haben, was auch noch nicht gut läuft. Jetzt in der Phase, klar, werden gute Szenen gezeigt, gibt auch andere Phasen. Simon steht dafür, dass man ehrgeizig bleibt, dass man auf dem Boden bleibt. Für junge Spieler, die beobachten ihn ja auch. Ja, du kriegst immer eine Ehrung, dann machen wir ein Freundschaftsspiel in Lübeck und der VfB überreicht ihm dann ein Trikot. Also er ist immer derjenige, der im Fokus steht und er bleibt normal. Mhm. So, und er möchte wieder ein Tor erzielen. Auch die Art und Weise, Abschlusstraining, wenn er dann nicht trifft, wie reagiert er dann drauf? Dann macht er nochmal extra, lässt er sich Bälle zuspielen, damit er dieses Rascheln des Netzes hört. Das sind so Kleinigkeiten, wo ein junger Spieler das mitnimmt. Und ich glaube, das ist für uns ein tolles Aushängeschild. Wir hoffen einfach, dass er gesund bleibt. Und
bleibt er über die Saison hinaus?
Wir haben Vorkehrungen getroffen, dass das um Simon erhalten bleibt.
Also sieht gut aus.
Das sieht gut aus.
War mal eine Info, ne? Didi, was ist mit dem Trainer, der immer wieder mal in der Diskussion stand, aber naturgemäß, wenn man gewinnt, werden die leiser. Und jetzt im Moment gewinnt Gramozis. Ist ja der Richtige auch auf Strecke?
es kann Rufen besser beurteilen. Er hat ihm das Vertrauen geschenkt im Sommer. Ich hielt es für bedenklich, nachdem er den Job übernommen hat auf Schalke letzte Saison, nicht sehr viel besser waren als vorher. Und die Gefahr war halt, also er hat ein sehr gutes Standing, glaube ich, bei vielen Vereinen. Ich glaube, dass er bei vielen Vereinen auf dem Zettel stand. Aber die Gefahr ist natürlich, dass wenn du dann nach Schalke gehst, 10, 12 Spieltage Verschluss, dass du dich ein Stück weit verbrennst, ja, wenn die Ergebnisse nicht besser werden. Und das ist nicht wirklich passiert. Und die Stimmen waren ja eigentlich, dass es unheimlich schwer wird, mit ihm in die nächste Saison zu gehen. Aber Rufen hat sich dazu entschlossen, zu sagen, nee, wir machen das mit ihm, weil du brauchst natürlich, wenn er das nicht macht, dann brauchst du einen anderen. Und also es war eine mutige Entscheidung, finde ich. Im Moment scheint sich das auszuzahlen und dass er seine Qualitäten hat, das hat er ja in Darmstadt gezeigt. Aber nochmal, ich glaube, wichtiger ist, dass du ein Umfeld schaffst. Nochmal, ich komme jetzt, der HSV ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel, weil der HSV ist jetzt in der zweiten Liga, die sind schon einige Jahre da und sie haben so viele Trainer verschlissen und viele Trainer waren nicht mehr gesehen. Ja, die gingen nach Hamburg und das war mehr oder weniger der letzte Job für die. Und da musst du halt einfach ein Umfeld schaffen. Und das ist die Aufgabe des Sportdirektors, des Managers, dass er ein Umfeld schafft, dass es dem Trainer die Möglichkeit gibt, dort in Ruhe zu arbeiten und das zu zeigen, was er kann und auch den Spielern. Und das scheint er in kurzer Zeit geschafft zu haben. Und mich freut es. Ich habe vor einigen Wochen, hast du gefragt, was sagst du zu Schalke? Dann sage ich, mich wundert's, wo sie stehen. Also ich hätte nicht gedacht, und das war noch, bevor sie die letzten 2 oder 3 Spiele gewonnen haben, für mich haben sie schneller eine Entwicklung genommen, als ich es für möglich gehalten hätte, weil er natürlich immer auch die Gefahr ist, wenn du absteigst. Wir haben es ja gesehen, es sind auch Mannschaften schon 2-mal abgestiegen. Das ist ja auch nicht aus der Welt. Und deswegen, was sie bisher machen, in den ersten 8 oder 9 oder 10 Spielen, muss ich sagen, gut ab.
Ja, ich finde, dass Camozzis einen sehr guten Job in Darmstadt gemacht hat. Aber Schalke ist dann nochmal was anderes. Bin vollkommen bei Didi. Am Ende der vergangenen Saison konnte er auch nicht mehr irgendwie für einen Stimmungsumschwung sorgen. Ich gehe mal davon aus, wenn ich Schalke jetzt gesehen habe, dass er sich auch so ein bisschen von seiner offensiven Spielidee, also dieses Rauschfußball, ein bisschen verabschiedet hat. Es geht ihm erstmal um Stabilität. Und vorne habt ihr natürlich mit Bülter, Terodde, Salazar, der noch gar nicht richtig angekommen ist, gefühlt. Drexler, wahnsinnige Qualität. Und du musst dann als Trainer das auch, das muss man dann auch mal anerkennen, wenn er jetzt aus 6 Spielen 5 gewinnt, dann scheint das, und ich glaube, von seinem Charakter her ist Camozzis schon jemand, der auf Schalke passen kann. Arbeiterjunge, ne? Also der, und die Spieler sagen alle, hat einen guten Charakter, also ist ein ehrlicher Mann, also da ziehe ich den Hut, das hätte ich nicht unbedingt gedacht am Ende der letzten Saison.
Hatten Sie mal Zweifel?
Wir haben immer gesagt, dass wir für Schalke, auch für die neue Saison, müssen restlos überzeugt sein und dann gehen wir auch in die Saison, das haben wir dann auch gemacht. Ich glaube, es ist völlig normal, dass man Dinge durchdenkt. Ich glaube, es wäre auch gut, wenn man es nicht macht. Weil ich gerade so ein Verein, da musst du intern gestärkt sein, da musst du zusammen in die richtige Richtung gehen. Und ich habe es auch gesagt, dass die Überzeugung da ist und da war, dass wir das gemacht haben. Und für mich zeigt sie immer, wenn es nicht so läuft, wie reagiert dann ein Trainer mit gewissen Dingen? Und wer, ich glaube, emotional, auch gerade medial, ist Schalke Schalke. Und Demi ist da sehr, sehr gelassen, geht sehr, sehr fleißig mit seinen Dingen um, die er zu beeinflussen hat. Und das sind für mich die besten Parameter, wo ich einfach sehe, dass er dann auch jetzt im Erfolgsfall wiederum, das, was wir uns dann auch verschworen haben, dass wir dieses Ambitionierte, aber dieses bodenständige, Demütige, das lebt er vor. Das ist ein wichtiger Punkt. Von daher war das einfach eine Thematik, dass wir in die richtige Richtung gehen.
Eine abschließende Frage. Hat Clemens Tönnies noch Einfluss auf Schalke?
Nein.
Gar nicht?
Nein.
Und ist auch von Ihnen nicht gewollt?
Ich glaube, da gibt es sogar noch einen über mir drüber. Ich glaube, ist der Peter Knebel, der Vorstand, der kann dir da mehr zu sagen. Also ich hatte mit Clemens Tönnies bis jetzt keinen Kontakt. Von daher, ich fokussiere mich auf mein Tagesgeschäft, auf meine operativen Arbeiten und da habe ich genug zu tun.
Wir sprechen gleich über Leverkusen und die Bayern. Ein Topspiel heute Nachmittag. Welche Chancen haben die Leverkusener gegen die Münchner, die was gut zu machen haben nach ihrer Niederlage gegen Eintracht Frankfurt vor der Länderspielpause? Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und unterhalten uns über Leverkusen gegen Bayern München heute Nachmittag. Didi, werden die Bayern da was gerade rücken nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt? Sie haben sich ja im Herbst in den letzten Jahren immer wieder mal so eine kleine Auszeit genommen für ihre Verhältnisse.
Ja, die Leverkusen haben eine tolle Mannschaft. Also sie haben unheimlich Tempo in der Mannschaft, haben auch die nötige Härte, haben hinten mit Kusunu nun einen tollen Spieler dazu bekommen. Tah hat sich stabilisiert. Sehr guten Torwart. Tapsoba noch verletzt, der eine super Saison gespielt hat letztes Jahr. Und dann natürlich Florian Wirtz, der im Moment in aller Munde ist. die einzige Gefahr, die ich bei den Leverkusenern sehe, dass sie dieses Game-Management, ja, sie haben ein Spiel gehabt vor einigen Wochen, was ein, möglicherweise schon ein Spiel der Saison war gegen die Dortmunder, wo du dreimal in Führung bist und 4-3 verlierst. Das Spiel, wenn du dich da oben festsetzen willst oder mitmachen willst, dann darfst du das Spiel nicht verlieren. Genauso wie das Spiel vor Weihnachten letztes Jahr gegen die Bayern. Das hätten sie auch nie verlieren dürfen. Und da habe ich immer...
Da hat der Lewandowski damals getroffen, genau, und das war so ein Bruch für Leverkusen.
Ja, haben sie sich dann, lange nicht, da haben sie sich nicht erholt. Es war eine kurze Pause dann im Winter. Und da sind sie ein Stück weit naiv. Also da müssen sie wirklich einen Schritt machen, dass du auch mal weißt, selbst wenn du dreimal in Führung bist und du kassierst das 3-3, dass du dann sagst, okay, wir nehmen jetzt einen Punkt mit und wir müssen das vierte Mal in Führung gehen und das Spiel gewinnen. Da will ich eine Entwicklung sehen. Das werden wir möglicherweise oder hoffentlich heute sehen von den Leverkusen. Aber ich glaube, dass es für die Bayern wirklich ein hartes Stück Arbeit wird, weil die Leverkusen haben unheimlich Tempo, und das ist, was die keine Mannschaft will, gegen Tempo zu verteidigen. Und dann haben sie natürlich mit Schick einen Spieler vorne, der weiß, wo das Tor steht. Und hinten sind sie solide. Also mir gefallen sie. Ich glaube, das wird ein ganz hartes Ding für die Bayern heute.
Aber wie wichtig ist das für die Bayern, die zu Recht hoch gelobt wurden, auch Nagelsmann hoch gelobt. Jetzt kam diese Niederlage gegen Frankfurt, das ist ein Dämpfer. Was wäre, wenn das heute erneut schief gehen sollte? Zwei Spiele in Folge sorgen in München erfahrungsgemäß schon für eine gewisse Unruhe. Zwei Niederlagen in Folge, wenn es so käme. Didi?
Ja, entschuldige.
Ich habe fasziniert auf die Bilder geguckt, das ist doch gut.
Ja, ich war gerade verzückt.
Ja, von Schick.
Wie Schick das Tor gemacht hat.
Macht es sehr schick, ja, absolut.
Nee, also, es wird nichts passieren, selbst wenn sie heute verlieren.
Nein, das ist klar.
Aber wird man die Ruhe behalten, aber Rufen hat es ja gesagt, wichtig ist, wie man nach Niederlagen zurückkommt und wie man sich dann zeigt. Und da wissen ja wir ja von den Bayern, dass sie... Ich weiß nicht, wann das letzte Mal zwei Spiele hintereinander verloren wurden. Das passiert ja sehr selten. Deswegen gehe ich schon davon aus, dass sie heute eine ordentliche Leistung bringen. Aber selbst mit einer ordentlichen Leistung kannst du gegen diese Leverkusen im Moment verlieren. Ja, also es würde den Bayern mit Sicherheit nicht passen. Nagelsmann hat auch diese Woche gesagt, dass es eine unheimliche Verantwortung natürlich auch ist, zum Verein zu kommen, wo du neunmal Meister wurdest. Er hat gesagt, in Hoffenheim auf dem Abstiegsplatz zu übernehmen, war sehr viel einfacher, als hierher zu kommen, weil natürlich jeder erwartet, dass du Meister wirst. Ja, aber es sind diese Saison mit den Leverkusen, mit den Dortmundern, möglicherweise nicht mit den Leipzigern, es sind mindestens zwei Mannschaften da, die, glaube ich, den Bayern auf den Zahn füllen können.
Also es ist so viel richtig schon gesagt worden. Natürlich würde jetzt bei einer zweiten Niederlage, das ist ja bei Bayern gefühlt dann schon ein kleines Erdbeben, würde natürlich keine Diskussion anfangen. Ich finde, dass Nagelsmann das punktuell gut macht. Natürlich haben auch die Bayern mal ein Problem bei Upamecano, immer hoch gelobt. Er ist immer mal für Aussetzer gut, das war auch in Leipzig schon so. Lewandowski trifft im Moment, glaube ich, auch viermal am Stück nicht. Das ist ja fast schon...
Vier Pflichtspiele
ja, für genau, Polen und die Bayern. Aber oft ist es ja so, dass wir über die Bayern reden und dann gewinnen die nachher 4-2 oder sowas. Das wäre auch typisch. Ich bin aber bei Didi, das wird heute schon eine Herausforderung, weil Leverkusen, was haben wir vor der Saison?
Vielleicht einmal, wie jetzt, wo wir Nagelsmann die ganze Zeit sehen. Herbert Heiner hat in der Süddeutschen gesagt, er erzeugt zur Aufbruchsstimmung.
Ja?
Ist das auch deine Wahrnehmung?
Ist es schon, aber ohne, dass er jetzt kommt und sagt, ich möchte hier irgendwas überstülpen. Er sagt, da war so vieles gut, nur Nuancen möchte ich verändern. Und er hat natürlich für das, er ist sehr jung, wir hatten ihn bei zwei Vorbereitungsspielen, war er bei uns, er lebt schon dieses Bayern-Selbstbewusstsein. Das lebt er so vor auf eine natürliche Art und Weise. Das finde ich schon beeindruckend für das Alter.
Ich freue mich drauf. Kann ich nur so abkürzen, weil einfach jetzt so viele Facetten, wenn du dich mit beschäftigst, Leverkusen, gute Mannschaft, auch gewisse Trainer, gut, sehr, sehr gut reingekommen, gute Transfers gemacht, gute Transferpolitik. Aber auch immer dann, wenn sie mal dran waren, gerade in so einem großen Spiel, haben sie es nicht hinbekommen, gerade defensiv nicht. Didi und ich hatten uns vor dem Spiel auch schon unterhalten, nach vorne, ne, sehr, sehr, sehr euphorisch, nach hinten gegen Dortmund leider das Spiel in dem Form dann verloren durch diese Euphorie. Bayern halt ein Spiel verloren, auch dann die Moderation mit so einem Spiel, was du normalerweise gewinnen musst, auch gegen Frankfurt und jetzt gegen Leverkusen Herausforderer, wo ich jetzt wieder sage, so, jetzt sieht man ja wieder diese Achse mit Goretzka, mit Kimmich, Lewandowski, Müller, wo sie dann immer liefern. Das ist das Beeindruckende der Bayern. Und ich meine, von da als Fußballinteressierten, der inhaltlich dann auch nochmal guckt, ist es einfach ein Top-Spiel, wo man sich nur darauf freuen kann.
Ja, man muss ja auch bei Leverkusen sagen, klar, jetzt keinen Titel geholt, aber stehen seit Jahren, seit Jahrzehnten auch unter Regie von Rudi Völler für technisch starken und jetzt mittlerweile auch für enorm temporeichen Fußball, wie schaffen die Leverkusener das, immer auch diese Spieler, Diaby und viele andere, dann doch auch zu finden und von Bayer zu überzeugen?
Ich glaube, sie haben ein sehr, sehr gutes Netzwerk, was man nicht vergessen darf. Sie haben aber auch gewisse Budgets. Es ist keine Kritik. An Bayer Leverkusen setzen sie auch sehr, sehr gut ein, weil du kannst das Budget einsetzen. Für euch ist das auch sehr, sehr gut. Also das Transfermanagement passt sehr, sehr gut. Aber sie haben natürlich auch Möglichkeiten, auch sehr, sehr früh auch Spieler nicht nur zu finden. Finden ist nicht immer so schwer, aber das Thema auch umzusetzen, das ist ja immer das Thema. Und da haben sie durch Möglichkeiten und sind auch bereit, höhere Summen zu zahlen. Wenn man einen Innenverteidiger aus Brügge holt für über 20 Millionen, ist es einfach eine klare Message an den Markt. Ne, zu sagen, so, wir sind da, wir haben Ambitionen. Das kann ja auch nicht mal ebenso jeder. Ne? Und von daher Kompliment auch für den Mut, dass sie das machen. Aber wie gesagt, sie haben ein gutes Verhältnis zwischen Einsatz und auch dann dementsprechend, was dann auch bei rauskommt. Trauen sich auch dann Dinge umzusetzen im Verkauf. Man muss einfach auch sagen, sie haben eine gute Nische, wo man sagt, man steigt nicht ins allerhöchste Regal, sprich für den Spieler, sagt bei Bayern, Dortmund, oh, wird schwer, bei Leverkusen habe ich deutlich mehr Chancen, zu spielen. Und von daher haben sie dann ein sehr, sehr gutes Umfeld geschaffen. Und von daher Kompliment für die letzten Jahre und bin mal gespannt.
Erstaunlich, aber Sie haben ja eigentlich vor der Saison gesagt, die Bender-Zwillinge weg. Wie ist das mit der Mentalität zum Beispiel? Weil letztes Jahr, die hat es eindrucksvoll bewiesen, bis zu dem Fehler von Tah, waren die ja wirklich eigentlich das Spitzenteam. Da haben alle gesagt, puh, ob die überhaupt so stark einzuschätzen sind. Und Peter Bosch hat ja letztes Jahr eigentlich immer nur bedingungslose Offensive. Ich glaube tatsächlich, dass der Trainer ein Wahnsinnsfaktor ist. Mhm. In Bern schon super Arbeit geleistet. Der hat letztes Jahr Bayer in der Europa League ausgecoacht zweimal. Ein Pragmatiker, der kommt auch nicht irgendwo hin und erzählt was von seinem System, das er jetzt einer Mannschaft implantieren möchte. Und Mentalität, Tempo, Qualität angesprochen, das stimmt im Moment. Also für mich ist Leverkusen, das macht einfach Spaß, den Fußball zuzugucken im Moment.
Ja, Rudi Völler hat es heute in der Bild am Sonntag erzählt. Seoane hat ja gegen Stuttgart beispielsweise, waren sie in Unterzahl, sich nicht gescheut, einfach pragmatisch zu reagieren, mal defensiv zu wechseln, einfach das Ergebnis zu holen. Ergebnis schlägt dann Philosophie. Ne, könnte für den einen oder anderen Trainer ganz hilfreich sein, da auch mal zuzuhören. Aber lassen wir das. Aber Seoane macht das, Didi, und ist er das Puzzleteil, was Bayern möglicherweise gefehlt hat. Nach dem Spiel heute werden wir logischerweise mehr wissen, aber was ist so dein Gefühl vor dieser Partie?
Also ich habe das erste Interview mit ihm gesehen am ersten Spieltag bei uns und habe mich direkt halb in ihn verliebt. Wie er gesprochen hat, mit welcher Ruhe, mit welcher Sachlichkeit er die Sachen angeht. Und ich glaube, die große Aufgabe ist, und das wird er mittlerweile auch schon wissen, ich glaube, die große Aufgabe in Leverkusen ist, du hast kaum Druck von außen oder wenig Druck von außen. Du musst immer schauen, dass du intern die Leute am Limit hast oder hältst.
Also intern für Druck sorgst?
Ja, natürlich, weil wenn du in Schalke zwei Spiele verlierst und du gehst vom Platz, dann weißt du, dass du zweimal verloren hast. Ja? Und wenn du das dritte Mal verlierst, dann wirst du das erst recht wissen. Und das ist in Leverkusen, und was wir auch angesprochen haben, das Dortmund-Spiel oder auch das Spiel gegen die Bayern letztes Jahr, die Gefahr ist immer, dass wenn es gut läuft, dass die Leute in diese Komfortzone eintauchen und abtauchen und sagen, alles ist gut, alle sind happy hier, die Fans sind happy, Führung ist happy, wir verkaufen ab und zu mal einen Spieler, Wirtz entwickelt sich gut, den können wir wieder für viel Geld verkaufen, alles ist gut. Und ob wir jetzt Meister werden oder Vierter werden, spielt keine Rolle, wir spielen in der Champions League, ist es alles wunderbar. Und da musst du schauen, dass du intern den Druck hochhältst. Und das ist anstrengend. Das ist, was viele große Vereine immer wieder, was sie sagen, was der Makel an dem großen Verein ist. Für mich war es immer schön, wenn Druck von außen da war, weil es zeigt, dass den Leuten das wichtig ist, was passiert. In Leverkusen ist die Sache etwas anders, deswegen für das haben sie es ordentlich gemacht die letzten Jahre. Aber um den letzten Schritt dann zu machen, das ist in Wolfsburg nicht anders, aber die waren dann auch Meister, um den letzten Schritt zu machen, musst du immer schauen, dass du intern da diesen Druck hochhältst und den Jungs erzählst, egal auch wenn du Zweiter bist oder Dritter, ist nicht genug, wir wollen nach oben. Und ich glaube wirklich, dass sie einen Kader haben, mit dem sie über 34 Spieltage den Bayern Paroli bieten können. Ob sie jetzt die Bayern schlagen können über die Saison, da müssen die Bayern natürlich mitspielen, weil wenn die Bayern das abrufen, was sie können, dann wird es für alle anderen Vereine schwer werden, Meister zu werden. Und ich glaube, das ist die große Aufgabe. Das kann man jetzt nach 7 oder 8 Spielen noch nicht beantworten. Aber dass sie die Qualität und den Kader haben, die Bayern heute zu schlagen oder zumindest zu ärgern, davon bin ich überzeugt.
Ja, und Seoane weiß ja auch, wie Titel gewinnen geht. Ne? Auch nicht unwichtig.
Ja, er hat das mit den Young Boys aus Bern. Die haben ja Basel abgelöst. Ne? Das hat er geschafft. Da kann man sogar sagen, das haben die Vorgänger dann auch schon geschafft. Unter anderem zum Beispiel Adi Hütter, die war ja auch da. Aber auch international hat er mit Bern Visitenkarte hinterlassen. Ne? Und ich finde, er kann sich sehr gut ausdrücken. Er hat eine ganz klare Ansprache. Ansprache. Er, wie du es gerade eben gesagt hast, er scheut sich auch nicht mal, unpopuläre Wechsel dann durchzuführen. Man muss sagen, ein Schick, der letztes Jahr auch so Auf und Abs hatte, der hat seine tolle Form aus der Europameisterschaft mitholen können. Und Florian Wirtz, das ist natürlich auch einfach ein wunderbarer Fußballer, der total geerdet ist. Ich habe den letzten Mal irgendwann, so aus der Ferne, beim Eishockey habe ich ihn gesehen, da war der mit seinen ja, Klassenkameraden, war der einfach ein ganz normaler, zurückhaltender Junge, nicht irgendwie schon durchgedreht oder sowas. Und das ist ja für mich, also nach Havertz, das ist ja fast, würde man sagen, die produzieren das, also der erste FC Köln wird sich heute noch schön irgendwo hinbeißen, dass er weg ist. Also wenn Wirtz und Schick heute auch so funktionieren, dann Wahnsinnstempo über die Außenbahnen, dann bin ich bei Didi, können auch die Bayern Probleme kriegen.
Ja, also Reifeprüfung haben wir es genannt für Leverkusen insgesamt. Eben sind sie robuster geworden als noch vor einem Jahr, als sie dann in letzter Minute verloren haben. Und ist eben Wirtz auch jemand, der heute auf dieser ganz großen Bühne dann abliefert. Frech genug scheint er zu sein.
Absolut, er hat eine gewisse Leichtigkeit. Ne? Ihm macht das Fußballspielen einfach Spaß. Auch in dieser Gruppe. Ne? Und dann wirkt er dann auch. Und er hat einfach so eine hohe Qualität. Gerade so, ich finde, so diesen ersten Kontakt, wenn man, das ist ja wirklich begeisternd, mit was, wenn er selbstverständlich im hohen Tempo den Ball mitnimmt. Aber nicht nur er, die gesamte Mannschaft, wenn man sieht, wie sie dann bei Celtic Glasgow, wie sie dann, ich meine, das ist eine tolle Atmosphäre, da kommt die Robustheit, die gerade angesprochen worden ist. Also Robustheit, da musst du sein. Aber sie haben es auf ihre Weise gelöst und mit einem Selbstverständnis. Da muss ich sagen, als deutscher Vertreter macht es einfach Spaß. Dann bist du stolz, dann auch, dass es ein Team aus der Bundesliga ist. Und wie gesagt, ich bin, kann ich nochmal wiederholen, nochmal gerne um 15:30 Uhr. Ich freue mich einfach auf dieses Spiel, weil da so viel drinsteckt. So viele tolle Fußballer und ja, da bin ich mal gespannt.
Einmal der Manager. Wer, der Wirtz, einer für die Bayern?
Also, außer Frage. Außer Frage, einer für die Bayern, klar. Ja. Zu welchem Zeitpunkt wird man sehen, aber ganz klar für mich ein Bayern-Spiel.
Wäre einer für Schalke, ja.
Ja, das wäre auch, aber ganz weit entfernt
von. An dem Punkt muss Schalke sich noch entwickeln. Didi.
Ja, also irgendwann wird er den nächsten Schritt machen. Er hat jetzt das perfekte Umfeld und es ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Wir hatten ihn im Interview vor zwei oder drei Wochen, sehr eine, und dann sagt er, seine beste Position ist auf der 10. Ja, und wir wissen ja, dass es heute diese 10er-Position, viele Trainer sagen, ja, wir müssen schauen, dass wir defensiv stabil sind. Und wir müssen einen haben, der gegen den Ball arbeitet. Das muss er natürlich auch machen. Aber es zeigt auch, was er da für eine Klasse und für eine Überzeugung hat von dem Spieler und von sich selbst zu sagen, nee, ich finde für den Jungen den besten Platz und den Platz, wo er sich am besten entfalten kann. Und was er die ersten Wochen gezeigt hat, Florian Wirtz, also er macht alles intuitiv, instinktiv richtig. Also er bereitet Tore vor, Ballführung, wie er die Pässe spielt, wo er sie hinspielt, wie er sie spielt. Sein Abschluss ist sensationell. Also kann man sich gar nicht vorstellen, wie jung der ist. Wenn ich mir vorstelle, wie du 18 warst, wie ich 18 war. Ja. Also das auf dem Niveau zu spielen und diese Konstanz in seinen Leistungen zu haben, und das ja schon seit 6 oder 12 Monaten, ist sagenhaft.
Demir Bay macht natürlich auch einen Riesenjob, zurückgezogen eigentlich. Ne? Und nur eins vielleicht, mir macht es einfach Spaß, Leverkusen zu sehen, weil die spielen Fußball. Die sagen, wir haben Qualität, wir wollen spielen. Das in Leipzig, wir haben eigentlich Qualität, aber wir wollen wieder DNA, Gegenpressing. Also ich habe da eine Schwäche für das Bayer-System.
Ja, wollen mit Fußball richtig tollen, attraktiven Fußball bieten. Das machen die Leverkusener. Spannendes Spiel, auf das wir uns freuen. Und damit sind wir schon bei unseren Hinweisen für den heutigen Nachmittag. Wir haben die zweite Fußball-Bundesliga im Programm ab 13 Uhr, unter anderem Darmstadt 98 gegen Werder Bremen. Wir haben dann ab 17 Uhr das Match of the Week in der Premier League, Newcastle. 18. im Moment, aber das soll sich ändern. Nach dem Einstieg der saudi-arabischen Investoren hofft man dort auf viel, viel mehr. Wäre ein eigenes Thema. Und dein Fußballsonntag, die Show, die XXL-Highlights von Bayer gegen Bayern München. Einmal vielleicht mit zwei, drei Sätzen. Was empfinden Sie, wenn Sie so hören, was da bei Newcastle jetzt passiert ist und passiert?
Da müsste man sich, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr einlesen, ne, um das Ganze mal so ein bisschen rundum zu verstehen, weil, glaube ich, jede einzelne Aussage dazu. Die Fans, hört man ja mittlerweile, haben sich damit angefreundet, sind ja wohl relativ pragmatisch, weil sie sagen, sie möchten einfach wieder bessere Spieler, bessere Ergebnisse sehen. Boah, das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld und ein schwieriges Thema. Ne? Jürgen Klopp hat dazu auch gehört. Ne? Er spricht dann von Supermacht über die nächsten 20, 30 Jahre. Puh, bin mal gespannt, wie das weitergeht.
Didi, auch kurz und knapp dazu?
Ja, es gibt einen Fit and Proper Person Test. Wenn du in England einen Verein kaufen willst, gibt es einen Fit and Proper Person Test. Was da gecheckt wird, wie es gecheckt wird, ich weiß es nicht. Aber das ist natürlich eine sehr grenzwertige Sache. Und mich hat es gewundert, dass die Fans sich freuen. Das kann ich ein Stück weit verstehen. Mich hat es gewundert, mit welcher Euphorie viele Ex-Spieler, auch meine Ex-Kollegen, ich war auch mal 12 Monate in Newcastle, Mich hat es gewundert, mit welcher Euphorie die meine Ex-Kollegen und Teile meiner Ex-Kollegen diese Nachricht aufgenommen haben.
Gut, also heute Nachmittag versucht Newcastle erstmal im Abstiegskampf in der Premier League zu bestehen und zu punkten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde, bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Bleiben Sie bei Sky im Programm. Schönen Sonntag noch, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.